Dann ist es so, dass man natürlich für die Vermieter nicht gerade der attraktivste Mieter ist, weil man Care-Leaver ist.
Also selbst als Care-Leaver ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass man irgendwelche Familienangehörige hat, die mal schnell hier schreien und einspringen.
Bei mir würde eine Stiftung bürgen. Da meint sie, nee, das machen wir nicht.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von CareLieber für CareLieber. Ich bin Alexander Böhmo.
Und ich bin Karin Nassar. In diesem Podcast möchten wir mit euch Erfahrungen und Erlebnisse teilen, die CareLieber in ihrem Alltag machen. Dazu gehören insbesondere Gräben und Probleme. Aber es soll natürlich vor allem darum gehen, wie sie diese überwinden können.
Was bedeutet eigentlich der Begriff CareLieber?
CareLieber sind junge Menschen, die sich in der Jugendhilfe befanden und nun auf dem Weg in ein eigenständiges Leben sind oder dieses bereits erreicht haben und nun auf sich alleine gestellt sind.
Ja, heute sprechen wir über das Thema Wohnen, was eine sehr belastende Zeitspanne in unserem Leben war. Also bei mir zumindest war es ziemlich belastend, bei dir letztendlich auch, Karin. Wie ist es bei dir gewesen, der Übergang von der Lebensgemeinschaft in die eigene Wohnung? Wie ist es bei dir vonstatten gegangen? Du warst ja auch noch im Ausland.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also bei mir ist es natürlich nicht so der typischste Weg. Bei mir ging es nicht straight von der Jugendhilfe rein in eine eigene Wohnung, sondern ich hatte dazwischen eben noch den Auslandsaufenthalt, welches zum einen nochmal ganz andere Herausforderungen birgte. Zum einen musste ich irgendwo meine Sachen unterbekommen. Zum Glück hatte ich die Möglichkeit, bei meinen Pflegeeltern im Keller unter anderem meine Sachen unterzustellen. Und zum anderen ist es halt nicht ganz leicht, aus dem Ausland heraus sich um eine eigene Wohnung zu kümmern. Letztlich aber spielte das keine große Rolle, diese Distanz in der Wohnungssuche, weil ich ja schon im März zurück nach Deutschland kam und ich erst zum Studium in eine eigene Wohnung ziehen konnte, aus finanziellen Gründen.
Man muss nochmal dazu erwähnen, du bist im März zurückgekehrt aufgrund der Corona-Situation, die da so grassiert hat. Das ist fast ein Jahr her. Das war ja der Grund, warum du dein Auslandsjahr vorzeitig abbrechen musstest, kann man so sagen. Genau, wie war das dann? Wo bist du denn hingekommen, als du vom Ausland von Indien zurückgekommen bist? Du hattest ja keine Wohnung. Wo bist du dann hingegangen?
Ja, ich hatte das sehr große Glück, dass meine Mutter gesagt hat, dass sie mich aufnimmt. Also als Übergangslösung war das halt auch von Anfang an gedacht, weil es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich wahrscheinlich erst so zum Studienstart in eine eigene Wohnung ziehen kann, aufgrund dessen, dass ich ja irgendwelche finanziellen Möglichkeiten brauche. Und deshalb war meine Mutter so nett, hat mich vorübergehend aufgenommen. Dort habe ich dann für ganze, rund 6 Monate, etwas weniger, bei ihr gelebt und ich bin extrem dankbar dafür. Also ich wüsste nicht, wo ich untergekommen wäre, wenn das nicht geklappt hätte, weil das Ganze war ja auch eine starke Hauruck-Aktion. Ich hatte ja keinen großen Vorlauf, um irgendwelche Vorbereitungen zu treffen, sondern ich meine, 3 Wochen bevor ich in Deutschland war, kam mir erst die Meldung und in der Zeit findet man nicht so schnell eine Wohnung in Hamburg und erst recht bekommt man die nötigen Gelder dafür nicht.
Das ist richtig. Wie wäre es denn für dich gewesen, wenn das Auslandsjahr normal abgelaufen wäre? Wärst du dann auch zu deiner Mutter zurückgegangen oder wärst du dann nochmal zurück in die Pflegefamilie gekommen? Oder hättest du die Möglichkeit gehabt, die Lebensgemeinschaft nochmal einzuziehen?
Also vorab muss ich einmal sagen, so, ich habe ja damals eingerechnet für meine Wiederankunft und Beginn des Studiums 1 Monat oder ich glaube knapp 1,5 Monate, 1,5 Monate, so 6 Wochen, mit dem Ziel, dass ich in diesem Zeitraum es schaffe, eine Wohnung zu finden und alles andere zu organisieren. Im Nachhinein muss ich sagen, war das eine sehr optimistische Berechnung. Also ich denke, dass wir aus vielerlei Hinsicht, also vor allem war es aus Indien sehr, sehr schwierig, sich um die Wohnung zu kümmern und an sich war das einfach eine sehr große Herausforderung. Letztendlich, als ich dann in Hamburg war, hatte ich dann ja die Zeit, viele Bewerbungen zu schreiben. Ich habe mir eigentlich so im Zeitraum, ich würde sagen ab Mai in etwa, für jeweils 3 Monate, habe ich mich jeden Vormittag um 10 Uhr an den Rechner gesetzt und habe so für 1 bis 2 Stunden einfach die ganzen Wohnungsportale durchforstet und Bewerbungen geschrieben. Ich habe so viele geschrieben, das kann man nicht mehr zählen. Ich würde mal so schätzen, 70, 80 Stück bestimmt insgesamt am Ende. Und du kriegst von vieren habe ich eine Antwort bekommen, wovon 2 Absagen waren. Und 2 Zusagen, also beziehungsweise 2 Besichtigungstermine. Und das, wie gesagt, ich saß da ganze 3 Monate dran und in diesen 6 Wochen wäre es enorm schwierig geworden. Das heißt, ja, wahrscheinlich hätte ich dann auch noch bei meiner Mutter länger gewohnt, aber das dann noch alles parallel zum Studium organisiert zu bekommen, wäre auch ein sehr schwieriges Unterfangen geworden.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist dann dementsprechend nochmal eine Doppelbelastung. Man muss das Studium strukturieren, sich organisieren, sich orientieren, dann nochmal im nächsten Abschnitt des Lebens nochmal orientieren, strukturieren, wenn es jetzt normal gegangen wäre. Das heißt, das wäre eine enorme Stundenwoche gewesen. Also plus dann noch die Hausarbeiten. Also ich habe es jetzt gerade ja so ein bisschen von dir mitbekommen, wie das jetzt bei dir läuft, wie umfangreich dein Studium ist. Du studierst ja Jura an der Bocerius Law School. In Trimestern wohlgemerkt, also nicht die klassischen Semestern, die man von einer normalen Universität kennt. Das heißt, es ist dann durchaus nochmal zeitintensiver und umfangreicher, sich darum zu kümmern. Und da noch einen Studentenjob gegebenenfalls, wenn das noch gewesen wäre, ist ja eigentlich fast unmöglich, noch dazu, um Geld zu bekommen.
Ja, so ist es. Deswegen habe ich mir auch wirklich genau das als Deadline gesetzt, dass ich zum Unistart diese Wohnung haben möchte. Und am Ende hat es ja geklappt, aber der Weg dahin war kein leichter.
Magst du mal erzählen, was so die größten Hürden waren, dass du an diese Wohnung gekommen bist, in der du jetzt aktuell sitzt?
Ja, also zuallererst überhaupt erstmal eine Wohnung zu finden, ist nicht ganz einfach. Also mein Ziel war ja von Anfang an, dass ich in Hamburg leben möchte, weil dort ja auch die Hochschule ist, an der ich studiere und dort auch mein soziales Umfeld ist. Und zuallererst ist es nicht nur Care-Liebe spezifisch, in Hamburg eine Wohnung zu finden, ist alles andere als einfach, denn der Mietmarkt ist total überstrapaziert, die Nachfrage ist hoch, das Angebot gering und dementsprechend gibt es viele Wohnungen, die gar nicht mal erst in das passende Preissegment passen. Und dann ist es so, dass man natürlich für die Vermieter nicht gerade der attraktivste Mieter ist. Ich habe
Weil
da, weil man Care-Liebe ist grundsätzlich, kann man sagen. Also ich habe da ein Telefonat, woran ich mich noch sehr, sehr gut erinnere. Das war irgendwann im Juli oder August, wo ich halt mich auch um eine Wohnung bemüht habe. Und da gab es eine spannende Wohnung, die auch vom Kostensegment, ich glaube, die hat 350, 400 oder so im Monat gekostet, also absolut finanzierbar. Und da rief ich dann an, fragte nach ihr, wie es denn ist, ob sie noch Besichtigungstermine haben. Meinten sie, ja, klar, kein Problem, kriegen wir hin. Und haben dann eigentlich auch schon einen Termin gefunden. Und dann fragte sie, als was arbeiten Sie denn? Dann meinte ich, ja, ich fange jetzt bald mein Studium an. Ja, dann bräuchten wir eine Bürgschaft. Und dann meinte ich, ja, bei mir würde eine Stiftung bürgen. Dann meint sie, nee, das machen wir nicht. Nicht so, wie, Sie machen das nicht? Nee, das ist uns zu so kompliziert. Wir machen das nur mit Vater oder Mutter. Und dann
eine
meinte ich auch,
Stiftung, wo ein sicheres Einkommen wäre eigentlich, wo das Einkommen doch gesichert wäre, also dass es
das sagte ich
finanziell
ihr
wäre.
auch. Genau, weil sie beharrte darauf, dass es hier zu kompliziert sei. Meine Mutter hatte jetzt leider auch nicht den Verdienst, um das abzudecken und dann meinte sie halt darauf beharrt und meinte, nee, dann kommen wir leider nicht zusammen, wo ich auch so meinte, das ist echt eine krasse Benachteiligung, obwohl man ja sogar eigentlich diese finanziellen Reserven hat. Man hat sich um die Sicherheit, finanzielle Sicherheit bemüht und letztendlich scheitert dann eben halt die Wohnung nur daran, dass man ja in eine eher schwierigere Situation hineingewachsen ist, wofür man ja absolut nichts kann. Und man gibt ja schon sein Bestes, um die Lücken zu füllen und selbst damit wird man nicht eingerecht.
Also selbst als Care-Leaver ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass man irgendwelche Familienangehörige hat, die mal schnell hier schreien und einspringen, um eine Bürgschaft für eine Wohnung zu ermöglichen. Wie ist es dir denn gelungen, einen Bürgen zu finden, wenn
Ja, also
es
bei mir.
natürlich jetzt nicht mit der Stiftung geklappt hat, Familie ja auch leider nicht?
Also genau, die Wohnung, die war ja dann erstmal weg sozusagen, die konnte ich vergessen. Dafür hatte ich dann eine andere spannende Wohnung, wo ich dann auch so einen Besichtigungstermin eingeladen wurde. Da habe ich auch erstmal noch nicht zu offensichtlich in meine Bewerbung reingeschrieben, dass es ein bisschen schwierig ist und einfach nur reingeschrieben, solventer Bürge. Und bei dem war das so, Besichtigungstermin konnte ich wahrnehmen und die haben auch gesagt, dass sie mir die Wohnung zusichern würden. Und dann ging es halt um die Bürgschaft. Und daraufhin habe ich das halt auch mit der Stiftung erwähnt. Und die meinen auch, dass das nicht ginge, weil die, glaube ich, sogar einen zweiten Vertragspartner wollten, was nochmal ein besonderer Fall ist. Und in der Satzung dieser Stiftung war das eben nicht vorgesehen, dass sie als zweiter Vertragspartner eintreten können. Also war von daher klar, das muss doch eine natürliche Person sein. Und auch dort kam ja leider meine Mutter nicht in Frage und auch dort hing das dann an seidenen Faden. Also ich musste dann letztendlich jemanden finden, sonst hätte das mit der Wohnung nicht geklappt. Und ich hatte das große Glück, dass der Vater von einem meiner besten Freunde, der hat schon damals, bevor ich nach Indien flog, gesagt, sofern ich irgendwie einen Bürge oder Ähnliches für die Wohnung später brauche, soll ich ihnen auf jeden Fall Bescheid geben. Und ich habe ihn dann gefragt und er hat ohne lange zu zögern zugesagt und hat sich dann als weiter Vertragspartner eintragen lassen. Und ich bin dafür auch bis heute mega dankbar. Und ja, ohne das würde ich jetzt vielleicht hier nicht sitzen. Das
war definitiv ein Joker, würde ich sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also es ist definitiv eine enorme Herausforderung, dass auch juristische Personen, zu das Stiftungen ja gelten, leider nicht einspringen können. Das wäre definitiv ein Impuls für Zukunft, dass man das vielleicht ermöglichen könnte, generell auch vielleicht an zukünftige junge Erwachsene, die ins selbstständige Leben kommen, dass sie auch Unterstützung bekommen, weil sie ja durchaus auch Probleme haben, einen Bürgen zu finden, wenn sie eine eigene Wohnung haben wollen, weil man natürlich jetzt nicht unbedingt das über Jobcenter selbstverständlich finanzieren möchte oder kann. Dann gab es natürlich auch noch eine weitere Hürde für dich. Das war das Erstausstattungsgeld, was man in der Regel als Care-Leaver bekommt, normalerweise vom Jugendamt. War jetzt bei dir auch nicht so der Fall. Magst du das mal beschreiben, wie das bei dir war?
Ach, das war auch so eine reine Odyssee. Ja, so wie du ja schon meinst, Alex, grundsätzlich ist das ja im Sozialgesetzbuch so angelegt, dass eigentlich diese finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ich habe dann auch eine Mail geschrieben an das Jobcenter, habe das formlos beantragt. Erstmal wegen Corona kriegt man telefonisch niemanden erreicht, auch vor Ort kriegt man niemanden zu fassen. Stattdessen lief alles über E-Mail, hat das auch mal ewig gedauert, oftmals bis man Antworten bekam. Jedenfalls kam dann mal eine und daraufhin meinte er, dass ich dazu doch einen Hartz-IV-Antrag stellen möge, wo ich auch mal, dass es für mich nicht in Frage kommt, da ich zum einen zu dem Zeitpunkt einen Minijob hatte, um eben mal die Zeit zum Studium zu überbrücken. Und zum anderen, während des Studiums ergibt das ja auch absolut keinen Sinn, Hartz-IV zu beziehen. Ja, und jedenfalls meinte er dann, nee, solange das nicht ist, kann er da auch nichts machen. Ich habe dann auch mal beim Jobcenter angerufen. Auch da meint ein Kollege, dass er nicht sattelfest ist zu dieser Thematik, aber er würde jetzt auch aus dem Gesetzeswortlaut das nicht rauslesen, dass es mir zusteht. Und ja, aber letztendlich habe ich dann später nochmal dort angerufen. Das war auch total komisch. Einfach aufgrund dessen, dass es auch das Jugendjobcenter in Hamburg gibt, die aber letztendlich in der gleichen Telefonzentrale münden. Das heißt, ich war am Ende zwar an der gleichen Stelle, wo ich auch vorher anrief, aber da habe ich einen anderen Mitarbeiter zu fassen gekriegt. Und als ich ihm meine Situation geschildert habe, war er sehr, sehr davon überzeugt, dass es totaler Schwachsinn sei, was die Sachbearbeiter vorher gemeint hatten, dass mir das zustehe und ich unbedingt dort Widerspruch einlegen sollte. So, das erste Problem war, damit du sozusagen es auch juristisch vorher prüfen lassen kannst, brauchst du erstmal so einen Ablehnungsbescheid, den wollten sie erstmal auch nicht ausrücken, bis ich dann aber auch auf dieses Gespräch am Telefon, auf das Telefongespräch in der E-Mail verweisen konnte. Ja, also dann 2 Monate in etwa, nachdem ich diesen Widerspruch eingelegt habe. Es war übrigens schon zu einem Zeitpunkt, in dem ich in die Wohnung eingezogen bin und schon alles, was ich eigentlich brauche, zusammen hatte, bis auf einen Staubsauger, kam dann so ein riesiger, also vielleicht so 30, 40 Seiten, so ein Fragekatalog an, auch noch mit Unterlagen, die ich anheften muss und so weiter und so fort. Und das alles mit dem Gewissen, dass wenn das stattgegeben wird, dann hätte ich tatsächlich höchstens diesen einen Staubsauger, der mir noch fehlte, finanziert bekommen. Und das Ganze natürlich im Kontrast zu den Arbeitsaufwand, den man da sich hätte machen müssen, ist echt enorm. Und ich finde das halt auch total heftig. Also ich will denen nichts unterstellen, aber es fühlt sich halt so an, als würde man den Weg extra kompliziert gestalten, um da vielleicht Gelder zurückzuhalten. Denn ich sprach auch damals mit der Lawitz-Stiftung. Die Lawitz-Stiftung ist eine Stiftung, die sich auch auf Care-Leaver, für die sich spezialisiert. Also dass die helfen bei dem Finden einer Wohnung, auch bei der finanziellen und organisatorischen Unterstützung. Und die habe ich auch gefragt, wie denn deren Erfahrungen mit dem Erstausstattungsgeld sind. Und auch die meinten, dass sie mit vielen Klienten sehr große Probleme diesbezüglich haben. Also man muss eigentlich regelmäßig dort einen Widerspruch einlegen. Das kostet sehr viel Zeit, benötigt einen langen Atem, wo man sich so denkt, es gibt ja wirklich zahlreiche, die die Jugendhilfe verlassen und das sollte doch eigentlich eher Standard werden und die nicht vor allzu großen Herausforderungen stellen.
Die Lawitz-Stiftung, muss man sagen, ist nochmal eine Stiftung, die auch in Hamburg extra ansässig ist und auch hauptsächlich für junge Menschen, die sich im Übergang befinden, also für Care-Leaver in Hamburg. Verstehe ich richtig?
Genau.
Ja. Nur für die anderen, damit das nicht heißt, Bleibestiftung, gibt es die auch in Dresden oder so? Ja, das war ziemlich umständlich. Wie hast du eigentlich die Umzugskosten finanziert? Da kamen ja auch noch Kosten auf. Das sind ja auch nochmal zusätzlich Gelder, die nochmal auf einen zukommen.
Letztendlich. Ja, ich hatte insgesamt sehr, sehr Glück, dass mein Onkel mir sehr, sehr geholfen hat in mehrerer Hinsicht. Also zum einen hatte ich dann ja eben dieses Erstausstattungsgeld nicht. Ich hätte zwar noch mein Taschengeld irgendwie anbrechen können, aber so, das wäre auch relativ knapp geworden und man braucht ja doch irgendwie was auf der hohen Kante. Jedenfalls war mein Onkel so nett und hat mir zum einen einige Möbel spendiert und war auch so nett und ist mit mir regelmäßig in die Möbelhäuser gefahren, um dort Sachen zu kaufen oder auch mein ganzes Hab und Gut von meiner Mutter, was dort gelagert war oder auch bei meinen Pflegeeltern, in die Wohnung zu bringen. Insgesamt bin ich da auch mega dankbar für. Und ich hatte auch ein bisschen Glück mit Corona. Mein Onkel, der arbeitet ja in der Barclaycard Arena normalerweise in der Gastronomie und wegen des Virus hat er leider gerade nicht ganz so viel zu tun. Und deshalb hatte er halt die zeitlichen Ressourcen. Und ja, war eine große Hilfe und dadurch sind für mich jetzt keine großen Umzugskosten entstanden.
Auch wieder Glück gehabt, zum Glück im wahrsten Sinne. Das sind nämlich auch Sachen, die auf einen natürlich nochmal zukommen. Ne? Umzugskosten, dass man Kaution hinterlegt, sind ja alles Kosten, die man, jetzt, wenn man aus einer Lebensgemeinschaft oder auch aus der Pflegefamilie, wenn die Pflegefamilie jetzt auch nicht unbedingt großvermögend ist, dass man diese Kosten natürlich erstmal stemmen muss. Ne? Automieten gegebenenfalls, wenn man es nicht hat. Führerschein vor allem auch vielleicht haben sollte oder jemand hat, der fährt. Was denkst du, wäre die beste mögliche Verbesserung, um das zu erleichtern für Kaliban? A, hat man natürlich den Rechtsanspruch, aber wo denkst du, wäre im Prinzip eine Verbesserungsmöglichkeit, um das zu erleichtern und auch vielleicht die Schwellen niedriger zu machen, damit das leichter funktioniert und man nicht auch vielleicht aufgibt? Weil ich glaube, der ein oder andere hätte wahrscheinlich beim Widerspruch es nicht unbedingt vielleicht gewagt, das zu machen.
Ja, letztendlich würde ich sagen, könnte man dadurch nochmal eine extra Folge füllen. Ich habe da auch gerade Ende des vergangenen Jahres einen Vortrag bei uns gehalten. Und ich versuche es mal kurz zu machen, also welche Sachen sozusagen ja meines Erachtens eventuell hilfreich wären. Ich glaube zum einen, wie du ja auch schon meintest, die Kaution ist ja auch ein großes Hindernis. Immerhin muss man da bei manchen Wohnungen auf einen Schlag 1.000 Euro bezahlen und die hat ja nicht jeder und erst recht nicht Care-Lieber. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man in einen Kautionsfonds investiert, was bedeutet, dass der Staat letztendlich einen gewissen Geldtopf zur Verfügung stellt, woraus sich Hilfsbedürftige bedienen können. Und sofern sie dann wieder ausziehen, geht das Geld wieder zurück in den Fonds. Und dadurch ist es halt ein refinanzierender Kreislauf. Und ich habe das mal zum Beispiel für Hamburg ausgerechnet. Und sofern man das jedem Jugendlichen, nicht nur Care-Lieber, sondern jedem Jugendlichen zur Verfügung stellt, meine ich, kommt man auf so einen Betrag, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf 200 Millionen Euro, die man einmalig investiert und danach refinanziert sich das. Also es ist ja wirklich eine Finanzierung für die Ewigkeit und das sogar unter der Prämisse, dass wir sagen, 1.500 Euro kostet die Kaution und dass wirklich jeder Jugendliche diesen Kautionsfonds in Anspruch nimmt. Das heißt, so weit wird es noch nicht mal reichen, weil das die Extremkalkulation ist. Zum anderen, glaube ich, bräuchte es auch ein gewisses Unterstützungsangebot, weil in diesem Dschungel voller Anträgen und Papieren, die man so auszufüllen hat, ist es für einige doch ziemlich schwierig, sich zurechtzufinden. Und dort könnte ich mir auch eine Hilfestelle vorstellen. In einigen Bundesländern gibt es ja schon Care-Lieber-Zentren, wo Leute ja auch dort sind, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sowas könnte ich mir häufiger vertreten vorstellen. Eigentlich finde ich, sollte das zu jedem Bundesland dazugehören, damit dort
Bundesländern tatsächlich sogar gibt, dass es Nachbetreuung gibt oder betreutes Einzelwohnen nennt sich das. Also in Bayern gibt es das teilweise, aber auch in Thüringen. Allerdings muss man da an die Kostenheranziehung nochmal thematisieren, muss man Geld abgeben, damit man diese Hilfe in Anspruch nehmen kann. Damals waren es 75%, heute sind es 25%, wurde jetzt abgesegnet. Auch zweifelhaft, inwiefern das dann finanziell auch förderlich ist, in dem Preis, dass man dann die Bürokratie vielleicht mehr oder weniger schafft.
Ja, und ansonsten glaube ich, was halt auch noch notwendig ist, wir hatten ja das Erstausstattungsgeld thematisiert, wo es anscheinend nicht klar genug im Gesetzeswortlaut ist, weil ja viele Sachbearbeiter das einfach nicht ergreifen, dass auch Care-Lieber dieser Betrag eigentlich zusteht. Da müsste das irgendwie besser formuliert und klarer formuliert sein. Und zu guter Letzt scheiterten ja auch viele Wohnungssuchen einfach daran, dass der Bürger fehlt. Und hier würde ich mir wünschen, dass vielleicht die Stadt oder der Bund dort als Bürger eintreten könnte oder eben halt eine GmbH oder was auch immer, die das dann eben halt übernimmt. Sollte natürlich gleichwertig sein, dass dann eben nicht es heißt, ist uns zu kompliziert oder die geben uns nur einen bedingten Rückgriffsanspruch sozusagen. Aber genau, als vollwertiger Bürger wäre das notwendig. Und ich glaube, dass das insgesamt enorm helfen würde, weil wenn ich nach links und rechts schaue, wie das halt ist von, ich sag mal, Leuten aus dem normalen Haushalt, da hat man eben die Eltern, die finanziell gut ausgestattet sind, die dort ohne Probleme als Bürger eintreten können, auch die Kaution hinterlegen können, das Geld kriegen sie ja sowieso zurück. Und da frage ich mich, warum sollte das Caregiver nicht zustehen, weil die können ja nichts dafür, dass sie in dieser Situation sind. Und dort sollte doch zumindest der Staat und die Gemeinschaft, die Obhutschaft dieser Kinder und Jugendlichen übernehmen.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Man kann schließlich nichts dafür, wo man hier reingeboren ist, sage ich jetzt mal.
So ist das. Wie war es eigentlich bei dir? Ich glaube, wir hatten noch gar nicht so intensiv darüber gesprochen, wie es bei dir eigentlich mit der ersten Wohnung nach der Jugendhilfe war.
Ich muss mich zurückerinnern, das ist schon etwas her. Es war 2008, deswegen ist es wirklich schon etwas her.
Weil da hat Merkel auch schon regiert, also so lange ist das ja auch noch nicht her.
Ja, wie war es bei mir? 2008, ja, da war ich noch 17 tatsächlich, da war ich noch keine 18, sondern ich bin mit 17 sogar schon ausgezogen. Mit der Begründung, weil ich einen Ausbildungsvertrag hatte in Regensburg und zwar als Fachkraft für Systemgastronomie in der Ausbildung zu starten. Ich hatte zuvor die Gastronomiefachschule abgeschlossen und konnte das Jahr auch anerkennen lassen. Ich wäre sozusagen ins zweite Lehrjahr gekommen und bin nach Regensburg dann umgezogen und bin dort aber erstmal in eine, ja, wie nennt man das, Don Bosco-Unterbringung gekommen, also die auch im Prinzip eine Art WG haben, wo im Prinzip, es ist kirchlich, aber es hatte nichts mit Kirche zu tun direkt. Also es war eine kirchliche Einrichtung. Ich bin dort erstmal eingezogen, auch als Übergang, hatte dort auch einen Betreuer, der mir zur Seite gestellt wurde von Regensburg, was so ein bisschen erstmal auch komisch war, weil normalerweise müsste man viele Sachen machen in dem Don Bosco-Zentrum, damit man, ja, sag ich mal, gewisse Sachen dann auch bekommt. Also ich bin jetzt nicht gläubisch, aber ich habe halt natürlich gemeint, okay, wenn ich jetzt irgendwo jetzt mit hin muss und beim Essen beten, muss ich jetzt auch nicht. Aber es war erstmal so ganz komisch. Er hat mich auf jeden Fall begleitet zur Bank, um erstmal ein Bankkonto zu eröffnen. Ich hatte nämlich zuvor kein Girokonto. Und das war dann auch bei der Sparkasse, was auch nicht ganz so einfach war, weil normalerweise hätte es auch da einen elterlichen Teil geben müssen, der das unterschreibt. Er durfte das aber machen, weil er im Prinzip eine Vollmacht hatte vom Jugendamt, weil ich damals von meinem Vater das Sorgerecht, also die Personensorge, entziehen habe lassen. Und dann konnte ich ein Bankkonto eröffnen. Das ist die Voraussetzung. Und dann habe ich mich auf die Suche nach einer Wohnung gemacht, was sehr kompliziert war, weil die Mieten waren auch damals schon sehr, sehr hoch. Und dazu kam es aber dann am Ende nicht. Ich bin dann ich war so eingespannt mit den ganzen Sachen, dass ich gesagt habe, ich ziehe wieder zurück nach Nürnberg, weil ich die Erfahrung hatte, dass ich in Nürnberg in der Einrichtung, wo ich war, nicht ausreichend vorbereitet wurde. Ich wurde hauswirtschaftlich vorbereitet. Ich weiß, ich muss kochen. Ich weiß, dass ich einen Einkaufszettel schreiben muss. Ich weiß, wie ich bügeln muss. Ich weiß, wie ich meine Wäsche und alles mache oder wie ich meinen Tag strukturiere und dass ich gewisse behördliche Fristen einhalten muss. Aber mehr war das auch nicht. Aber was ich brauche alles, um in eine eigene Wohnung zu ziehen, das hat man mir nicht so wirklich gesagt, muss ich gestehen.
Was meinst du, fehlte?
Es fehlte ganz klar, also ich wusste nicht, dass ich theoretisch Wohngeld beantragen konnte, das wusste ich nicht. Ich wusste eben auch nicht von der Erstausstattung, das wurde mir mündlich zugesagt damals bei meinem Hilfeplangespräch, aber das stand nur im Raum, aber da war nichts Verbindliches. Das heißt, das habe ich dann auch erst so im Nachhinein herausgefunden, als ich ausgezogen bin. Und normalerweise wird es auch im Hilfeplan in Bayern so vereinbart, habe ich leider verpasst. Dann hatte ich aber eine Bearbeiterin, also eine Betreuerin gehabt, die für mich zuständig war beim Allgemeinen Sozialdienst, die meinte, naja, du könntest es bis zu einem Jahr danach noch nachträglich beantragen und das Ausstattungsgeld bekommen. Problem ist, sie ist gesundheitlich leider ausgeschieden. Dann hatte ich einen anderen und er hat gemeint, er weiß von nichts. Das heißt, ich habe das Ausstattungsgeld nicht bekommen. Damals gab es noch nicht die Möglichkeit, das über das Jobcenter zu beantragen. Dann war das so, dass ich die Ausbildung abgebrochen habe in Regensburg, bin nach Nürnberg zurückgezogen, weil ich mit den ganzen Herausforderungen gar nicht klarkam und ich mit dem Betreuer, der mich dort betreut hat, mich auch nicht so wirklich unterstützt gefühlt habe. Und dann habe ich ein Einstiegsqualifizierungsjahr gemacht, konnte zurück in meine Lebensgemeinschaft dort einziehen, in ein betreutes Wohnen nennt sich das, wo ich die Möglichkeit habe, in einem eigenen Zimmer zu wohnen, ich mich selbst versorgen kann alles und eine Betreuerin nur ein paar Stunden pro Tag mal anwesend ist, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist und ob ich die Regeln dort einhalte, wie die Wäsche waschen, putzen und so weiter. Was ich natürlich nicht konnte oft, weil ich auch da weiter in der Gastronomie gearbeitet habe und im Schichtdienst gearbeitet habe. Was zu großen Problemen geführt hat, weil ich musste zum Jobcenter, U25-Maßnahme, ich musste Geld beantragen, IKJ, ich habe 192 Euro bekommen. Von diesen 192 Euro musste ich selbstverständlich 75% damals abgeben an die Einrichtung. Das heißt, da blieb nicht viel davon über und ich wollte davon eigentlich mir selbst was auf die Seite sparen für Kaution oder für meine Erstausstattung, die ich nicht bekommen habe. Und selbst obwohl ich zurück bin in die Lebensgemeinschaft, habe ich keinen Erstausstattungsgeldanspruch gehabt. Fand ich ganz kurios auf jeden Fall. Obwohl ich zurück in Hilfe bin, mit einer besonderen Begründung, konnte ich das nicht machen. Ich habe dann auf meiner Arbeit, wo ich gearbeitet habe, ziemliche Probleme bekommen, weil ich oft mich krank gemeldet habe, weil ich dort nicht kommen konnte, weil ich Termine hatte beim Jobcenter, weil wenn ich sie nicht wahrgenommen habe, hätten sie mir die Leistung um 100% streichen können. Das kann man unter 25 machen. Wurde bis heute noch nicht umgeändert, was auch ein großer Umstand ist, ob man Care-Leaver ist oder nicht, dass einem die Leistung gestrichen wird. Daraufhin habe ich ein Vorgespräch gehabt beim Chef, der mich eigentlich im Prinzip raushaben wollte, logischerweise, weil wenn ich nicht dem Folge leiste, wie es ist, war das für mich natürlich so ein Spagatakt, weil einerseits musste ich arbeiten, um Geld zu bekommen, damit ich nicht große Schulden bekomme, aber andererseits musste ich auch gucken, dass ich das Jobcenter befriedige und ich wollte auch irgendwie eine Wohnung. Das heißt, drei verschiedene Stationen, dem gerecht zu werden, fiel mir sehr schwer. Ich habe dem Chef davon erzählt, was meine Probleme sind und dann hat er vorgeschlagen, okay, lass uns doch einfach mal zusammen aufs Amt gehen und dann trägst du das da mal vor, was deine Probleme sind. Und dann noch einmal ging es etwas anders. Er hat sich als mein Betreuer vorgestellt und daraufhin wurde dann meine Leistung bewilligt bis zum Ende des EKJs. Das heißt, ich musste nie jeden Monat irgendwelche Berufswünsche nachgehen, weil ich habe Jobangebote bekommen, worauf ich mich bewerben sollte, obwohl ich eigentlich einen EKJ-Job hatte. Das ist das Kuriose. Ich hatte ja eigentlich einen Job und habe aufgestockt letztendlich. Das heißt, ich habe aber noch weniger gehabt als normale Hartz-IV-Empfänger. Und daraufhin ist das so entstanden, dass ich keine Wohnung gefunden habe, weil auch da der Wohnungsmarkt in Nürnberg sehr hoch war. Und er unten ein Zimmer bei sich frei hatte, wo er was er vermietet hat. Und da konnte ich dann eben einziehen, glücklicherweise. Ich habe einen Mietvertrag bekommen und konnte daraufhin dann auch meinen nächsten Bildungsschritt machen, dass ich meinen Wirtschaftsschulabschluss nachholen konnte. Ich hatte einen qualifizierten Hauptschulabschluss und konnte dadurch einen höheren Abschluss machen. Und daraufhin konnte ich dann Schüler-BAföG beantragen. Das heißt, mit diesem Mietvertrag konnte ich dann eben auch den höchsten BAföG-Satz erzielen, um im Prinzip dann meine Wohnung dann endlich zu finanzieren. Das heißt, ich hatte endlich eine Wohnung, aber mit einem riesen Hordenumsturz, aber auch nur mit Unterstützung. Alleine hätte ich das auch nicht geschafft. Ich hätte persönlich kein Bürgen gehabt. Das heißt, auch das Jugendamt hätte für mich damals nicht gebürgt. Juristische Personen hätten für mich auch nicht bürgen können. Das heißt, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, hätte ich mein Leben nicht so bestritten auf jeden Fall.
Ja, schon krass, wie manchmal so eine Person, wie es ja auch bei mir gezeigt hat, kriegsentscheidend sein kann. Also hattest du ja auch richtig Glück, dass die Person im richtigen Moment dir geholfen hat.
Ja, ich war in riesigen Schulden leider auch, aber aus diesen Schulden bin ich dann Gott sei Dank auch rausgekommen, weil er mich auch da unterstützt hat, weil man natürlich, wenn man einen hohen Dispo hat, man ordentliche Zinsen bezahlt und genau, er hat mir das Geld dann im Prinzip auch geliehen und dann habe ich das Teil für Teil dann eben im Prinzip rückerstattet sozusagen. Genau, weil er hat mir auch so noch unterstützt, dass ich eine Wohnungseinrichtung dann hatte und genau. Also eigentlich alles aus Unterstützung eines Privaten. Also letztendlich ist das mein Adoptivpapa heute, der mich dann auch adoptiert hat, als ich aus Chile zurückkam. So war auch ein Prozess, aber wie gesagt, da ist es immer mehr zusammengewachsen, dass er mich da dann unterstützt hat. Aber so hat das angefangen letztendlich.
Ach so, jetzt geht die Geschichte zusammen. Das wusste ich nicht. Das ist ja echt spannend. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Star Wars. Weißt du, Teil 4 bis 6, dann kommen die Prequels 1 bis 3 und in Episode 3 ganz am Ende. Erst dann kommen die beiden Geschichten zusammen. Aber es ist ja eine richtig coole Story.
Und dann war ich in Chile im Ausland nach diesem tollen Schulabschluss. Und als ich zurückkam, war das Gleiche. Ich bin bei ihm noch in meiner Wohnung in Berlin dann eingezogen. Habe dann eine Wohnung auch gefunden und auch da war die Unterstützung da. Da war sogar noch die Maklerkotage noch mit dabei. Damals musste man noch Maklergebühr zusätzlich bezahlen, um eine Wohnung zu bekommen. Das heißt, es waren enorme Summen einfach. Und wie gesagt, ich hätte es ohne meinen Papa im Prinzip nicht geschafft. In keinster Weise. Da wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin und hätte somit auch nicht meine Erzieherausbildung machen können, den Beruf ich jetzt auch seit fast 8 Jahren auch arbeite.
Auch krass, wie sich alles zusammenfügt.
Ja, es gibt viele, viele Caliber, die ein ähnliches Schicksal haben, aber nicht so viel Glück.
Wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch am Herzen liegen oder ihr selbst über eure Erfahrungen berichten möchtet, kontaktiert uns einfach unter brückensteine@socialimpact.eu oder folgt uns auf Instagram oder besucht unsere Webseite.
Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Initiative Brückensteine Care Lieber mit Unterstützung durch die Droso Stiftung. Mehr Infos unter www.brückensteine.de.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören beim Brückenstein-Podcast.
Wenn euch dieser gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Euer Karim.
Und euer Alex. Seid das nächste Mal mit dabei. Ciao, ciao.
Ciao.